NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Die sommerliche Hitze treibt den Stromverbrauch in Deutschland weiter in die Höhe. In diesen Tagen könnte der gesamte Bedarf durch Solaranlagen und Windkraft bedient werden, doch es fehlen Zwischenspeicher und Stromtransportleitungen über längere Strecken. Was die Energiewende in Deutschland bringt, ob ein Blackout möglich wäre und wie große Industriekonzerne in Kalifornien bereits Strom sparen, dazu mehr im Schwerpunkt dieser Sendung. Weitere Themen? Handystrahlung ist in Verdacht geraten, Jugendliche vergesslicher zu machen. Ein japanischer Professor spricht mit Krähen, die zu den intelligentesten Vögeln zählen. Und im Durchblicker geht es um ein Phänomen, wie Insekten eine Brandfläche wiederbesiedeln. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Mit dem Fall der Mauer 1989 veränderte sich auch an der innerdeutschen Grenze die Lage. Doch was tun mit dem ehemaligen Todesstreifen, der auch zu einem Biotop geworden war? Viele Pflanzen- und Insektenarten gab es nur noch dort. Die Idee des Grünen Band war geboren. Mit Hilfe der privaten Heinz-Sielmann-Stiftung konnten viele Flächen gesichert werden, doch ein Ausgleich mit den Interessen der Agrarindustrie ist offenbar schwer. Wie geht es weiter in Deutschlands größtem Biotop? Eva Werler berichtet.
Das Grüne Band ist mit den dazugehörigen 150 Naturschutzgebieten der größte Biotopverbund Deutschlands mit einer Gesamtlänge von 1400 Kilometern. Von Anfang an hat die Heinz-Sielmann-Stiftung das Projekt gefördert. Heiko Schumacher hat sich als Leiter des Geschäftsbereichs Biodiversität seine Begeisterung dafür bewahrt.
Hier öffnet sich die Landschaft und wir bekommen so ein bisschen einen Eindruck des früheren Grenzstreifens, der natürlich auch offen gehalten werden musste, weil man ja einen Überblick behalten wollte. So, und diese offene Landschaft hat ihren eigenen Wert aus ökologischer Hinsicht für Flora und Fauna. Und wir sehen das gerade hier noch so ein bisschen resteweise, was die Blühpflanzen in diesem Jahr angeht. Wir sehen einige Doldenblütler, wir sehen Kreuzblütler und andere Seltenheiten auf dieser Fläche. Dafür ist das Grüne Band berühmt.
Schon vor dem Mauerfall hatte der 2006 verstorbene Biologe und Kameramann Heinz Sielmann die Dokumentation »Tiere im Schatten der Grenze« gedreht. Dabei fand er heraus, dass an die 400 bedrohte Tierarten dort beheimatet sind. Heiko Schumacher macht auf einen kleinen Vogel aufmerksam.
Mal schauen, ich habe den Verdacht, dass es ein Neuntöter ist. Jetzt ist er gerade leider hinter Blätterdach verschwunden. Aber es sah ganz nach einem Neuntöter aus, eine Art, die diese Flächen braucht, die nutzt. Nämlich dieses offene Grasland zur Nahrungsaufnahme. Darf nicht zu lang sein, das Gras, ah, da ist er wieder. Und andererseits aber auch Bäume als Sitzwarte und auch Büsche wie Weißdorn zum Brüten. Das ist ein Männchen, ein Neuntöter-Männchen, wunderschön zu sehen gerade.
Vor einiger Zeit stand der Neuntöter noch auf der roten Liste. Flurbereinigungen und das damit verbundene Verschwinden von Hecken hatten ihm die Brutmöglichkeiten genommen. Das Grüne Band bietet ihm das noch. Doch es war ein langer, beschwerlicher Weg dorthin. Denn das Grüne Band war und ist hart umkämpft. Es gibt verschiedene Interessensgruppen. Landwirte und Waldbesitzer fürchteten strikte Einschränkungen zugunsten des Naturschutzes. Ulrich Harteisen von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst hat am Grünen Band geforscht. Er ist Leiter der Abteilung Ressourcenmanagement und weiß, bei einem solchen Großprojekt müssen alle Beteiligten abgeholt und mitgenommen werden. Eine Möglichkeit ist, die Landwirte in den Umweltschutz einzubinden.
Das ist passiert auch am Grünen Band, wenn dann zum Beispiel mit Schafen die Halbtrockenrasen beweidet werden, um den offenen Charakter zu erhalten. Da kann man ja Landwirte als Partner gewinnen und dann wird deren Leistung in der Landschaftspflege eben finanziert. Das ist dann aber nicht mehr die übliche konventionelle Landwirtschaft. Viele Landwirte sind aber durchaus daran interessiert, auch auf anderen Standbeinen noch zu stehen. Das heißt dann eben Landschaftspflege, das heißt dann vielleicht auch regionale Produkte, die man dort erzeugt, vermarkten.
Die Sielmann-Stiftung hatte ursprünglich geplant, 19.000 Hektar zu einer Projektfläche zu machen. Doch die Bodenpreise stiegen rasant und es gab zu viel Widerstand von Landwirten. Nur knapp die Hälfte der Fläche kann die Stiftung jetzt letztlich für den Naturschutz beanspruchen. Und inzwischen kooperiert sie sogar mit einigen Landwirten. Es gibt Ausgleichszahlungen für nicht konventionell genutzte Flächen. Zurzeit ist Thüringen Thüringen auf einem erfolgversprechenden Weg. Durch das Bundesland geht mit gut 700 Kilometern der größte Teil des grünen Bandes. Das Land prüft gerade einen Antrag, dem ehemaligen Todesstreifen den Titel Nationales Naturmonument zu geben. Ein Schachzug, um das Band zu schützen. Und zwar nicht nur wegen der Umweltaspekte, sondern auch wegen der Erinnerung an die Vergangenheit. Das habe gute Aussichten auf Erfolg, so Harteisen.
Ich halte die Idee, es zu einem nationalen Naturmonument zu machen, wo also diese Idee des Denkmalschutzes oder diese Idee der Erinnerung an die Geschichte eine größere Rolle spielt, eigentlich für den richtigen Weg. A, weil sie räumlich sehr überschaubar ist, also sie betrifft dann nur einen kleinen, eben den ehemaligen Grenzraum. Und ich glaube auch, dass die Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung für diese Idee der Erinnerung größer ist als allein die Idee für das Thema Naturschutz.
Das war ein Beitrag von Eva Werler.
I'm looking for a place not far from here. It's part of my calling. I'm guided to there. I've been on so many airplanes and so many countries, looking for a place in so many ways. I scream into pillows.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung, der Zukunft unserer Stromversorgung. Inzwischen wird Energie aus Solar- und Windkraft im Überfluss gewonnen. Doch es fehlen die Zwischenspeicher und Stromautobahnen nach Süden, um auf konventionelle Kraftwerke ganz verzichten zu können. Energiesparappelle an private Haushalte fruchten kaum. Nur die Industrie versucht mit intelligenten Lösungen, den Kostenfaktor Strom zu verringern. Dazu kommen Unwägbarkeiten. In Lübeck kam es zu einem Schaden in einem Umspannwerk und schon lagen weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Der Hamburger Flughafen musste sogar einen ganzen Tag lang komplett geschlossen werden, denn ein Kurzschluss hatte die Stromversorgung des Bockheizkraftwerks gekappt. Die Notstromversorgung konnte das nicht ausgleichen. Um so etwas zu vermeiden, proben Netzbetreiber immer wieder großflächige Stromausfälle. Auch um sich gegen Cyberangriffe zu wappnen. Sven Arnert ließ sich das in Hamburg zeigen.
Gleich neben dem elegant kühlen Verwaltungsgebäude des Energiekonzerns Vattenfall steht ein flacher, unscheinbarer Zweckbau. Genau hier sitzt die Netzführung von Stromnetz Hamburg, dem kommunalen Stromnetzbetreiber. 28.000 Kilometer unterirdisch verlegte Kabel sorgen in Hamburg dafür, dass jedes Unternehmen und jeder Haushalt mit Strom versorgt wird. Wenn es einmal dunkel wird, vom kleinen Schaden im Stromverteilerkasten bis hin zur großen Krise, laufen in der Netzführung alle Fäden zusammen. Olaf Zür ist Leiter der Netzführung mit Sitz in Hamburg-Nord.
Also wenn ganz Hamburg dunkel wäre, womöglich sogar in Deutschland, dann gibt es eine Institution, die nennt sich ZKD der Stadt Hamburg. Das ist der zentrale Katastrophendienststab. Da haben wir auch einen Verbindungsmenschen, der sich dann dorthin begeben würde. Dann gibt es eine rote Leitung, die blackout-sicher ist. Und dann würde gemeinsam mit der Stadt und auch noch vielen anderen Institutionen, gegebenenfalls wie das THW etc. pp., an dieser Situation gearbeitet werden, in Abstimmung untereinander. Dann gibt es tatsächlich Pläne und Grundkonzepte, die wir auch mit den Kollegen trainieren. Wie kann ich Stadtteile langsam wieder versorgen?
In einem Blackout-Fall zählt jede Minute und das erinnert schon an ein Kriegs- oder Katastrophenfall-Szenario. Denn der Zusammenbruch elementarer Infrastruktur wie Verkehrsnetz, Krankenhäuser, Kühlketten und Wasserversorgung würde binnen eines Tages chaotische Zustände auslösen. Im Herbst 2017 gab es ein sogenanntes Inselnetz-Planspiel zwischen Stromlieferant und Abnehmer.
Ein Inselnetz, wie der Name Insel vielleicht vermuten lässt, ist ein in sich geschlossenes Netz, das keine Verbindung nach draußen hat. Und in dem Fall, wo vielleicht Deutschland und Hamburg somit auch dunkel fallen könnte, wenn das passiert und dann ein Kraftwerk wie Tiefstark oder will es schafft, sich zu fangen im Eigenbedarf oder über den Schwarzstaat wieder ins Spiel zu kommen, kann ich eine Insel aufbauen. Das meint also, dass wirklich regional eng gesehen ein Stromnetz wieder entsteht, was aber keine Verbindung zum Beispiel nach Niedersachsen hat oder nach Schleswig-Holstein oder sonst wohin. Es ist eben eine Insel.
Nach Abstimmung mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, 50 Hertz ist die Taktung des Stromnetzes, wurden das städtische Kraftwerk Tiefstack und der Aluminiumhersteller Trimet zugeschaltet. Nun konnte Strom wieder fließen und langsam das Stromnetz im sogenannten Inselbetrieb wieder aufgebaut werden. Die Aluminiumhütte von Trimet ist Hamburgs größter Energieabnehmer. Sie absorbiert fast die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs der Hansestadt und ist damit eine stabile Quelle, um das Stromnetz wieder aufzubauen. Hintergrund dieser Überlegung waren schwerwiegende Blackouts in der jüngeren Vergangenheit. Heribert Haug, Gruppenleiter des Aluminiumwerkes Trimet, erläutert die Hintergründe.
Da gibt es einen einschneidenden Vorfall, der uns tatsächlich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, was wir denn als Großstromabnehmer tun könnten, um die Energieversorgung mit zu sichern. Das war dieser, beinahe Blackout im November 2006, als die Norwegian Pearl die Ems runterschipperte und dafür eine Höchstspannungsleitung unterbrochen werden musste und dann zur gleichen Zeit ganz viel Wind aufkam, der dann nicht mehr nach Süden abtransportiert werden konnte. Das führte zu einer Großstörung im Netz und im Zusammenhang mit der Vermeidung größeren Schadens haben wir unsere Aluminiumhütten nicht hier in Hamburg, aber in Nordrhein-Westfalen abgeschaltet.
Dieser Vorfall gab den Verantwortlichen in Hamburg zu denken. Deshalb gab es den Versuch, nach diesem flächendeckenden Blackout das Netz mit Hilfe einer Anlage des Braunkohletagebaus wieder zu starten. Die Synchronisation des Netzes, für die der Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich ist, funktionierte aber nicht. Die Turbinen hatten zu hohe Drehzahlen und würgten das Netz wieder ab. Auf einer Sicherheitskonferenz des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz hatte Heribert Haug eine zündende Idee.
Ganz wesentlicher Aspekt. Hütten können nur da betrieben werden, wo eine sichere Energieversorgung zur Verfügung steht, weil ein solcher Hüttenbetrieb auf tatsächlich eine 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr stabile Energieversorgung angewiesen ist. Wenn die Energieversorgung ausfällt und länger ausfällt, dann haben wir ein großes Problem, sage ich mal vorsichtig.
Für den möglichen Ernstfall, der auf technische Probleme zurückzuführen ist, scheint man in Hamburg mit dem Inselkonzept also vorläufig gerüstet. Wie allerdings mit unberechenbaren Terror- und Hackerangriffen umgegangen wird, das gehört zu den politisch sensiblen Themen großstädtischer Stromversorgung und lässt vorerst noch viele Fragen offen.
Soweit der Beitrag von Sven Arnert.
At the age of six, I wanted to be in a circus show. In a circus show. At the age of eight, a farmer down in Mexico. Down in Mexico. And I just want to be of use and be there for the ones I love.
Laptop, Smartphone, Tablet, Notebook, Handy, rasant steigende Internetnutzung, Digitalisierung der Produktionsprozesse. Kann da die Stromversorgung mithalten? Welche intelligenten Lösungen gibt es seitens der Industrie, um den Stromverbrauch zu optimieren? Im Silicon Valley in Kalifornien haben die großen Konzerne schon entsprechende Strategien entwickelt. Werden vielleicht bald alle Rechenzentren im kühlen Pazifik versenkt? Wie weit das funktionieren könnte, darüber berichtet Markus Schuler.
Der Stromverbrauch für den Betrieb des Internets ist gigantisch. Allein das Suchmaschinenunternehmen Google verbraucht im Jahr rund 6 Terawatt an Strom. So viel wie die Stadt San Francisco mit seinen knapp 900.000 Einwohnern im Jahr benötigt. Nea Palmer ist bei Google für den unternehmensweiten Einkauf von Strom zuständig. 95% unseres Stromverbrauchs bei Google wird von unseren Rechenzentren verursacht. Der Stromverbrauch macht den größten Teil unserer CO2-Bilanz aus. Wenn wir ein umweltfreundliches Unternehmen sein wollen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen.
We really need to address this part of our emissions.
Google ist einer der größten Betreiber von Rechenzentren auf der Welt. Es unterhält insgesamt 15 Datencenter. Gut ein Drittel der Kosten verschlingen die Klimaanlagen, die Server auf gut 25 Grad herunterkühlen müssen. Wie viele Server bei Google laufen, ist nicht bekannt. Experten schätzen, dass es 2,5 Millionen Geräte sein sollen. Urs Hölzle hat bei Google alle Serverfarmen unter sich.
Die Gesamtenergie im IT-Bereich wird meiner Meinung nach heruntergehen.
Hölzle war Mitarbeiter Nummer 8 von Google. Er hat schon vor 9 Jahren damit begonnen, die technische Infrastruktur des Konzerns auf Strom aus erneuerbaren Energiequellen umzustellen. Vor gut einem Jahr hat das Unternehmen die 100% erreicht. Der Strom kommt vor allem aus Wind- und Solaranlagen. Ein Grund für den Rückgang der Stromkosten sieht Hölzle darin, dass andere Unternehmen ihre eigenen Rechenzentren teilweise abschalten und das Datenmanagement in die Cloud zu Google, Microsoft oder Amazon auslagern.
Sogar ein Dienst, der sehr rechenintensiv ist, wie die Google-Suche, wenn Sie den auf einem Laptop eine Google-Suche machen, dann braucht Ihr Laptop während der Zeit, wo Sie es eintippen und dann die Resultate lesen, braucht Ihr Laptop mehr Energie, als wir gebraucht haben im Datenzentrum, um die Suche effektiv zu machen. Nicht? Das heißt, viel ist immer noch ein Endgerät. Und durch die Cloud ist es möglich, kleinere Endgeräte wirklich praktikabel zu machen. Sie brauchen nicht mehr lokalen Speicherplatz oder die CPU, um das alles zu verarbeiten, sondern das wird dann eben in die Cloud verlegt.
Apple ist, wenn man so will, der Klassenprimus. Das Unternehmen aus dem Silicon Valley wird regelmäßig von Greenpeace für seinen ressourcenschonenden Umgang gelobt. 100% der von Apple weltweit genutzten Energie in 43 Ländern, sprich für alle Büros, Geschäfte und Rechenzentren, kommt aus erneuerbaren Energiequellen, sagt die Apple-Energiebeauftragte Lisa Jackson. Wir möchten die Welt besser machen. Wir glauben, dass es keine größere Herausforderung dafür gibt als der Klimawandel. Nea Palmer von Google erklärt, dass sich mittlerweile der Einkauf von erneuerbarer Energie für das Unternehmen lohne. Ich bin seit gut 10 Jahren im Energiehandel. Damals unterschrieb ich Verträge, wo die Megawattstunde Solarstrom noch weit mehr als $200 gekostet hat. Das war sehr teuer. In den vergangenen Jahren habe ich Angebote gesehen, die jetzt bei unter $30 pro Megawattstunde liegen. Das ist ein erstaunlicher Rückgang. So gut sich die Ökobilanz aus Sicht von Apple oder Google anhört, die Sache hat einen Haken. Der Energieverbrauch deckt nicht die Zulieferer und Auftragsproduzenten ab. Apple übt seit Jahren sanften Druck auf die beteiligten Unternehmen aus. 32 Zulieferer haben bereits versprochen, die 100%-Marke anzustreben. Ausgerechnet Foxconn, der größte Zulieferer, zählt nicht dazu. Microsoft ist der zweitgrößte Cloud-Anbieter der Welt nach dem Online-Kaufhaus Amazon. Das Unternehmen aus Redmond verfolgt derzeit einen anderen Ansatz, wie es Energie beim Betrieb der teuren Rechenzentren sparen kann. Ben Cutler von Microsoft sagt, sein Unternehmen hat damit begonnen, erste Datencenter im Meer zu versenken. Schaut man sich die Kühlsysteme von Gebäuden oder Rechenzentren an, dann benötigen sie eine Menge Wasser. Ein Rechenzentrum im Meer, das Meerwasser anstelle von Süßwasser nutzt, erlaubt es uns, Datencenter dort aufzustellen, wo sie wenig vorhanden sind, zum Beispiel in der Nähe von Entwicklungsländern.
Particularly in the developing world. Soweit der Beitrag von Markus Schuler.
It's only when you fall in that you start holding. Don't want to let go, so you If your heart's not in it, may as well not even try.
Im Rahmen der Energiewende soll der Strom in Deutschland in Zukunft noch stärker aus Wind- und Photovoltaikanlagen kommen. Doch diese Energiequellen sind nicht konstant verfügbar. An der Ruhr-Universität Bochum leitet Professor Hermann Josef Wagner den Lehrstuhl Energiesysteme und Energiewirtschaft. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob durch die Energiewende die Gefahr eines flächendeckenden Blackout größer geworden ist oder ob intelligente Lösungen helfen könnten, dies abzuwenden.
Die Gefahr eines Blackouts ist größer geworden. Die Netzbetreiber müssen immer öfters eingreifen, um dies zu verhindern. Dies liegt zum einen daran, dass sehr viel erneuerbare Energie über Windenergie im Norden Deutschlands erzeugt wird, aber Energie im Süden Deutschlands gebraucht wird. Deswegen sind die Netze zum Teil überfordert und man muss vorher entsprechend abregeln. Wir müssen in Deutschland etwa 2500 Kilometer neuer Höchstspannungsleitungen bauen. Diese sind zum Teil im Genehmigungsverfahren, noch vor dem Genehmigungsverfahren. Und deswegen werden die nächsten Jahre auch in Bezug auf das Netz noch recht kritisch sein.
Sie haben schon die Stromautobahnen angesprochen. Immer häufiger müssen ja Windkraftanlagen abgeschaltet werden, weil deren Strom auch wegen fehlender Speichermedien oder eben wegen des fehlenden Transportes in das Netz nicht eingespeist werden können. Welche kurzfristigen Lösungen sehen Sie hier?
Die kurzfristigen Lösungen, die der Gesetzgeber eingeführt hat, sind die, dass etwa 3% des Stromes auch nicht genommen werden kann im Laufe des Jahres. Trotzdem bekommen die Stromerzeuger dafür dann eine Vergütung. Aber das Problem wird sein, wir bauen immer mehr Windanlagen und Photovoltaikanlagen zu. Und wir benötigen dringend Speicher und natürlich auch so schnell wie möglich Netzausbau. Es ist ein großes Problem und im Augenblick ist auch noch keine konkrete Lösung vorhanden, wie das im Laufe der nächsten Jahre laufen soll. Wir haben an heißen Sommertagen, wie beispielsweise in dieser Woche, wenn es windig wird, durchaus am Wochenende schon die Situation, dass fast der gesamte deutsche Stromverbrauch aus Wind, Sonne und sonstigen erneuerbaren Energien wie Wasserkraft etc. erzeugt werden könnte.
Kommen wir nochmal zurück zu den Speichermedien, zum Wasserstoff. Das Helmholtz-Zentrum in Gistacht meldete in dieser Woche einen großen Erfolg bei neuen chemischen Verbindungen zur Speicherung von Wasserstoff. Die Stadtwerke Mainz setzen bereits in einem bundesweit einmaligen Projekt im Realbetrieb auf die Umwandlung aus nachhaltigen Quellen in Wasserstoffspeichermedium, die dann als Strom wieder in das Netz zurückkommen. Ist Wasserstoff auch im Hinblick auf eine saubere Mobilität eine Alternative oder eher ein Nischenprodukt?
Wasserstoff wird als Energiespeicher schon sehr lange betrachtet und untersucht. Im Augenblick erkennt man, dass die Einführung des Elektroautos nicht so schnell geht, wie man erwartet hat, dass damit auch Probleme verbunden sind. Deswegen fängt man jetzt schon wieder an und denkt über Wasserstoff nach. Wasserstoff ist eigentlich ein sehr guter Energieträger.
Sie haben es gerade erwähnt, die E-Mobilität, da kommen wir zur Batterietechnik. Angesichts knapper Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium und der noch ungelösten Entsorgungsfrage, was kann eine Batterie als Speichermedium im Mobilitätsbereich leisten?
Die Batterie hat natürlich das Problem, dass sie eine begrenzte Kapazität hat. Das heißt, die Reichweite der Fahrzeuge wird kleiner sein, als wir das bisher kennen, wo Fahrzeuge mit Benzin oder Diesel betrieben werden. Das heißt, unter Umständen muss eine komplett neue Infrastruktur zum Laden oder Austauschen der Batterien beim Fahrzeug aufgebaut werden. Auch das ist schon einmal diskutiert worden. Auf der anderen Seite, hochleistungsfähige Batterien sind, wie Sie sagen, auf bestimmte Stoffe angewiesen. Und diese Stoffe, die Sie genannt haben, gehören nach der Liste der Amerikaner zu den seltenen Stoffen auf der Welt. Das heißt also, man kann sie auch nicht in beliebiger Weise, beliebiger Menge fördern. Und am Anfang braucht man zum Herstellen der Batterien sehr viel davon. Später, wenn die Batterien rezykliert werden, kann man wieder einen Teil zurückgewinnen. Aber die Verfügbarkeit dieser Stoffe ist ein Problem.
Sie haben die notwendige Infrastruktur für E-Mobilität bereits erwähnt. Das ist eine der Voraussetzungen, dass man entsprechende Elektrozapfsäulen ja auch hat. Aber die Kritiker sagen, es würde dann die Ortsnetze völlig überlasten, weil plötzlich ein erhöhter Strombedarf entstünde.
Die bisherigen Rechnungen, die durchgeführt worden sind, kommen zu dem Ergebnis, dass man davon ausgehen muss, dass eine Gleichzeitigkeit beim Laden bis zu 40% eintreten kann. Beispielsweise, wenn die Leute abends nach Hause kommen vom Arbeiten oder aber wenn sie ihren Sonntagsausflug gemacht haben. Das können die Ortsnetze nicht hergeben. Das heißt, wir müssen die Straßen aufmachen, müssen verstärkt Kabel reinlegen. Das kostet Geld, das braucht Zeit und führt also auch zu einer ganzen Reihe von Beeinträchtigungen.
Könnte letztlich die Kernenergie trotz der bekannten Risiken eine neue Chance bekommen?
In meinen Augen nein. Wir haben bei der Kernenergie zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass durch den zunehmenden Anteil von erneuerbaren Energien fast keine Kraftwerke mehr mit 6.000, 7.000, 8.000 Stunden im Jahr fahren können, weil die erneuerbaren Energien oder die Strom aus erneuerbaren Energien Vorzug hat. Kernkraftwerke haben aber den Nachteil, dass sie von den Investitionskosten her sehr teuer sind. Dafür sind sie von den Betriebskosten her sehr preiswert. Der Einzige, der derzeit auf der Welt massiv in Richtung Kernenergieausbau geht, sind die Chinesen, weil sie Energie brauchen und weil sie auch von der Kohle zwar nicht weg wollen, aber weniger Kohlekraftwerke aus CO2-Reduktionsgründen bauen wollen.
Noch einmal zurück nach Deutschland. Heute kommt, wir haben es schon gesagt, fast ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien. Wie wird sich der Energiemix bis zum Jahre 2030 auch im Hinblick auf die Erreichung des 2-Grad-Klimaziels entwickeln? Können wir denn auf Braun- und Steinkohle verzichten?
Wir können kurzfristig nicht auf Braun- und Steinkohle verzichten. Denn was uns fehlt, wie wir eben schon mal angesprochen hatten, ist die Frage, was machen wir mit dem überschüssigen Wind- und Photovoltaikstrom, wenn wir reiche Windtage und reiche Sonnentage haben? Das heißt, wir werden vermutlich zunehmend auch ein Förderprogramm initiieren müssen, dass Batterien eingeführt werden oder zusätzliche Wasserkraftspeicher gebaut werden, was aber auch nicht von gleich auf jetzt geht. Das heißt, der Ausstieg aus der Braunkohle und der Steinkohle wird langfristig erfolgen und langfristig sind für mich wenigstens 20 Jahre.
Soweit Professor Hermann Josef Wagner von der Ruhr-Universität Bochum. Und das war unser Schwerpunkt zur Zukunft der Stromversorgung. Die Musik in der Sendung kommt heute von Taitour. Die CD mit dem Titel I Want to Be Kind erschien bei Fairy House Productions. Hochfrequente Handystrahlung kann dem Gedächtnis schaden. Das zeigt eine Studie von Wissenschaftlern aus Basel an 700 Schülern. Der Effekt der elektromagnetischen Felder sei allerdings sehr gering und es ist unklar, ob ein Dauerschaden eintritt. Dennoch empfehlen die Schweizer Forscher, das Handy nicht dicht am Kopf zu halten und dem Problem in einer Erwachsenenstudie nachzugehen. Dietrich Karl Meurer meldet sich aus Zürich.
Fast jeder hat heutzutage ein Mobiltelefon oder Smartphone. Wer das Gerät beim Telefonieren an den Kopf hält, setzt sein Gehirn hochfrequenten elektromagnetischen Feldern aus. Solange schon, wie es die Handytechnik gibt, gibt es auch Befürchtungen, diese Strahlung könnte gesundheitsschädlich sein. Ein Nachweis ist jedoch schwierig, unter anderem, weil es um Effekte über einen langen Zeitraum geht. Wissenschaftler des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts in Basel haben es im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts dennoch gewagt. Sie haben eine Studie mit 700 Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren durchgeführt. Ein Jahr lang wurde dokumentiert und analysiert, welcher Handystrahlung die Jungs und Mädchen tatsächlich ausgesetzt waren, erklärt der Studienleiter Martin Rösli.
Also wir haben geschaut, wie häufig sie telefonieren und ob sie dabei eine Freisprechanlage benutzen oder den Lautsprecher. Wir haben geschaut, wie häufig sie im Internet sind, wie häufig sie Textnachrichten schreiben oder auch das Handy zum Spielen benutzen und haben für alle diese Tätigkeiten ein sogenanntes Dosismodell gehabt und abgeschätzt, was ist der Beitrag zur Strahlendosis im Kopf.
Zu Beginn und Ende des einjährigen Untersuchungszeitraums wurde die Gedächtnisleistung der Schüler getestet. Bei den standardisierten Tests ging es zum einen um das verbale Gedächtnis, zum anderen um das figürliche Erinnerungsvermögen, erklärt Martin Rösli.
Also das sind so ganz abstrakte Figuren, zum Beispiel zwei Dreiecke, die aufeinander stehen oder etwas, das aussieht wie eine Acht oder wie ein Rhombus und sind zum Teil nur Linien, zum Teil schwarz. Und die hatten eine Minute Zeit, das zu merken. Und dann wurde jeweils eine Figur am Bildschirm gezeigt. Und unten gab es 5 zur Auswahl. Und sie mussten dann zuordnen, welches das Richtige war.
Aus den Testergebnissen und der Analyse der Strahlenbelastung konnten die Wissenschaftler tatsächlich einen Effekt ableiten. So war bei den Jugendlichen, die ihr Handy mehr nutzten als ihre Mitschüler, die Entwicklung des figuralen Gedächtnisses weniger gut.
Also man hat maximal 13 Punkte gekriegt in diesem Test und im Durchschnitt, wenn man zwischen hoch und weniger hoch exponierten Jugendlichen geschaut hat, war der Unterschied 0,2 Einheiten. Also das ist ein relativ geringfügiger Effekt.
Die Auswirkung der hochfrequenten Handystrahlung auf das Gehirn sei also nicht sehr gefährlich, schlussfolgert Martin Rösli. Was für den Einzelnen kaum wahrnehmbar ist, könne jedoch einen spürbaren Effekt in der Masse haben.
Für ein Kind ist das jetzt noch nicht ein Problem, weil dieser Effekt ist so klein, das wird man auch nicht selber realisieren. Aber natürlich kann es problematisch sein, wenn die ganze Bevölkerung betroffen ist und die Gedächtnisleistung etwas abnimmt.
Doch es sei verfrüht, Alarm zu schlagen, sagt der Wissenschaftler und verweist auf das Ergebnis einer kleineren, ganz ähnlichen Studie, die vor einigen Jahren am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut in Basel durchgeführt wurde.
Wir haben bei der ersten Studie zum Beispiel auch gesehen, dass andere Aspekte der Handynutzung, also viele Jugendliche erzählten uns, dass sie in der Nacht erwacht sind, weil sie Textnachrichten gekriegt haben. Und die Jugendlichen, die das berichtet haben, da haben wir zum Beispiel auf die Müdigkeit, auf die Erschöpftheit viel größere Effekte gefunden, als jetzt mit diesem Gedächtnistest, der möglicherweise auf die Strahlung zurückzuführen ist.
Auch sei zum Beispiel nicht klar, ob der Effekt der Handystrahlung auf das Gedächtnisvermögen später wieder kompensiert wird. Martin Rösli ist bewusst, dass das Ergebnis seiner Studie für Verunsicherung sorgen könnte. Dennoch sehe er derzeit keinen Grund, das Handy aus dem Leben zu verbannen, zumal es einfach sei, die Strahlenbelastung durch Mobiltelefone zu verringern.
Grundsätzlich würde ich mal betonen, der Effekt ist nicht dramatisch. Also ich glaube nicht, dass man dramatische Maßnahmen ergreifen muss. Aber das Schöne beim Handy ist, dass man wirklich relativ einfach Maßnahmen ergreifen kann, dass die Strahlenbelastung des Gehirns stark abnimmt. Also wenn man das Handy nur schon einige Zentimeter vom Kopf wegnimmt, ist die Strahlenbelastung massiv reduziert. Also Freisprechanlagen ist sicher eine gute Sache.
Im Blick haben sollte man auch die Netzqualität. Je besser der Empfang, umso weniger müsse das Handy strahlen. Martin Rösli sagt, die nun veröffentlichte Studie sei nur ein erster Schritt, um die Wirkung der hochfrequenten elektromagnetischen Felder auf das Gehirn zu erforschen. Deshalb wird man am Basler Institut weitere Ansätze verfolgen.
Also wir selber werden jetzt diesen Gedächtniseffekt bei Erwachsenen nochmals genauer anschauen. Wir sind auch interessiert, noch besser zu verstehen, wie wir in der Umwelt wirklich exponiert sind. Das ist die Grundlage für solide Studien, dass wir wirklich ein gutes Dosismodell oder Expositionsabschätzungsmodell haben. In diese beiden Richtungen werden wir sicher noch weitergehen.
Dietrich Karl Meurer informierte über die möglichen Auswirkungen von hochfrequenter Handystrahlung auf das Gedächtnis von Jugendlichen. Without Krähen sind eine Plage, nicht nur im heimischen Garten. Sie zacken das Obst, zerfetzen die Müllsäcke und machen einen Heidenlärm. Aber sind auch sehr intelligent. Diese Eigenschaft will sich ein japanischer Krähenforscher zunutze machen, um die großen, schwarzen Vögel um die Ecke zu bringen. Keine Angst, niemand wird bei dem Experiment verletzt, nicht mal die Krähen. Jung Hanefeld hat ihn besucht.
Sie sind eine Plage. Ob sie nun allein auftreten, zu zweit oder im Schwarm. Und sie nerven. Nicht nur der Radau, den sie veranstalten, stört. Den Obstbauern klauen sie die Ernte. Mit ihren scharfen Schnäbeln hacken sie aber auch Müllsäcke auf und verteilen den Inhalt über die halbe Stadt. Und jetzt, wo sie Küken haben, gehen sie sogar auf Menschen los, wenn sie ihre Brut bedroht fühlen. Sie kommen immer von hinten, weil sie ja selbst Angst haben. Dr. Naoki Tsukahara ist Krähenforscher. An der Uni gehört er zum Fachbereich Landwirtschaft, aber seit 15 Jahren beschäftigt er sich fast ausschließlich mit den großen schwarzen Vögeln. Die Gattung umfasst 42 Arten, die außer in Südamerika überall auf der Welt verbreitet sind. In Japan geht es aber vor allem um die sogenannte Dschungelkrähe, auch Dickschnabelkrähe genannt. Sie wird bis zu 60 cm lang und wiegt bis zu einem Kilo. Dass solche Brummer von Ornithologen zu den Sperlingsvögeln gerechnet werden, ist genauso erstaunlich wie die Tatsache, dass sie zu den Singvögeln gezählt werden. Klingt das etwa wie Gesang? Nicht unbedingt, räumt Tsukahara ein, aber trotzdem ist das Gekrächze nicht nur Lärm. Nach Jahren der Forschung kann der Krähenspezialist 40 verschiedene Laute unterscheiden. Aus seinem Laptop ruft er einige auf. Der Morgenruf. Der Alarmruf. Der Panikruf. Der Lockruf. Mit dem andere Krähen darüber informiert werden, dass sie etwas zu essen gefunden haben. Soziale Wesen also in ihrer Gruppe. Und intelligente dazu. Krähen können Werkzeuge herstellen und intelligent benutzen. Sie bearbeiten Stöckchen, mit denen sie Insekten aus einem Ast peuken. Sie legen Nüsse auf die Straße, damit Autos darüber fahren und sie knacken. Ursprünglich, räumt Tsukahara ein, habe er die pechschwarzen Viecher gehasst. Wie in Deutschland hätten Krähen auch in Japan ein sehr schlechtes Image. Totenvögel, Aasfresser und so weiter. Aber in Wirklichkeit sind Krähen einfach Allesfresser, wie Schweine oder Menschen. Und ihre Lieblingsspeise? Sie werden lachen. Am liebsten essen sie fettiges Zeug, frittiertes Hähnchen mit Mayonnaise. Je mehr er über sie, aber auch mit ihnen gelernt habe, desto stärker war er von ihnen fasziniert. Inzwischen könne er sie sogar herbeirufen. Eine Fähigkeit, die er nun einsetzen will, um die Vögel gewissermaßen fernzusteuern. Es geht darum, mehrere hundert Krähen von einem Wäldchen in ein anderes zu locken. Das Ziel ist, mit Hilfe der Kommunikation, die die Krähen unter sich benutzen, ganze Schwärme von Vögeln umzulenken. Finanziert wird sein Unternehmen von einem Düngemittelproduzenten. Dessen Vertreter, Herr Fukunaga, möchte seiner Kundschaft, den Bauern, auf diese Weise helfen. Die Landwirte beschweren sich schon lange darüber, dass die Krähen über ihr Tierfutter herfallen und die Säcke kaputt machen. Sie greifen sogar Kälber an, um deren Nahrung zu stehlen. Wir wünschen den Experimenten deshalb großen Erfolg bei dem Versuch, die Krähen umzuleiten. Auf seinem Testgelände, 2 Stunden außerhalb von Tokio, beginnt der Versuchsaufbau. Megafone werden in den Wald gehängt. Dann spielt Tsukahara den Krähen lautes Vogelgekreisch vor. Das soll bedeuten, über unseren Köpfen findet gerade ein Kampf mit Falken statt. Für die Krähen Gefahr im Verzug. Ein paar hundert Meter weiter kommen dann beruhigende Töne aus dem Wald. Die Frage ist, ob sich die Krähen von den künstlich verstärkten Geräuschen umlenken lassen. Das ist das Experiment. Es ist erst das dritte Mal, dass Naoki Tsukahara diesen Versuch unternimmt und zum ersten Mal mit Medienbegleitung. Zugegeben, er hat Pech. Ein schwerer Wolkenbruch irritiert die Vögel und durchnässt ihn und den Reporter bis auf die Knochen. Tapfer, sagt der Krähenforscher danach. Die Bedingungen waren heute leider nicht gut. Der Regen war lauter als die Krähenrufe aus dem Waldstück, in das die Vögel gelockt werden sollten. Einige immerhin sind ja geflogen, aber wir werden weitere Experimente machen. Wenn sie das nächste Mal kommen, klappt es bestimmt.
Jürgen Hannefeld traf einen Professor, der mit Krähen sprechen kann. If you left me in the rain and said that I would never see you again, if you ran away and put me to shame and made sure I could never get rid of the pain, I would love you all the same. 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 I never tried to give my heart away. I used to think that it was mine. I used to never say that.
Notizen aus der Wissenschaft.
Nur noch gut 13% der Weltmeere sind so wenig vom Menschen verändert, dass man sie als Wildnis bezeichnen kann. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Kendall Jones von der University of Queensland in Australien. Die Autoren untersuchten, wie sehr die Meere unter menschlichem Einfluss stehen. Sie berücksichtigten dabei 15 verschiedene Stressfaktoren, unter anderem den Fischfang und den Eintrag von Nährstoffen vom Land. Einflüsse durch den Klimawandel wurden dabei nicht berücksichtigt. Die noch am besten bewahrten Regionen befinden sich vor allem in der Arktis, in der Antarktis und in abgelegenen Zonen des Pazifischen Ozeans. Die Autoren konstatieren, dass es global fast keine unberührten Küstenregionen mehr gibt. Kritik an den Ergebnissen kommt von deutschen Forschern. Sie bemängeln die Zahlen und die Art der Berechnungen zum Ausmaß der Schäden, loben aber den Appell der Veröffentlichung, die Biodiversität zu erhalten und die ökologischen und evolutionsbiologischen Prozesse nicht zu verändern. Die Studie erschien im Fachjournal Current Biology. Ein neues Bündnis in der Hautkrebsforschung will die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten verbessern helfen. Hautkrebs ist mit Abstand die häufigste Tumorart mit jährlich über 200.000 Neuerkrankungen in Deutschland. Bei einem Zehntel der Betroffenen wird ein malignes Melanom festgestellt, auch schwarzer Hautkrebs genannt, der schnell Metastasen im Körper bildet. Er kann binnen weniger Monate zum Tod führen. Die Federführung hat die Hautklinik der Universitätsmedizin Rostock für neue innovative Therapieformen. Hierbei sollen kalte Plasmen, die im Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald erforscht werden, sowie sogenannte kleine Moleküle eingesetzt werden. Ziel ist es, in den Stoffwechsel von Tumorzellen einzugreifen und diese am Wachstum zu hindern. Weitere Partner sind die Universitäten in Rostock und Greifswald, die Universitätsmedizin Greifswald sowie das Alfred-Krupp-Wissenschaftskolleg Greifswald. Bakterien wie Salmonellen und Listerien verunreinigen fertige Lebensmittel, beispielsweise abgepackten Salat, Milchprodukte oder Aufschnitt und lösen schwere Krankheitssymptome beim Menschen aus. Forscher des Instituts für Lebensmittelqualität und Sicherheit der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover und der TerraPlasma GmbH konnten beweisen, dass eine neue Methode Bakterien auf Wurstprodukten abtötet. Dazu behandelten sie kontaminierten Lachsschinken mit kaltem, atmosphärischem Plasma, einem Gas mit antimikrobakterieller Wirkung, das geladene Teilchen enthält. Anschließend wurde der Schinken bis zu 14 Tage bei 8 Grad Celsius gekühlt. Mit Erfolg. Im Vergleich mit unbehandeltem Lachsschinken fanden sich deutlich weniger Mikroorganismen auf dem behandelten Produkt. Die Ergebnisse ihrer Studie erschienen im Fachmagazin PLOS ONE.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Schölermann.
no reason or rhyme. I want to be kind.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
In den neuen Bundesländern gibt es einige Gebiete, die zu DDR-Zeiten sowjetischen Soldaten und ihrem Kriegsgerät als Truppenübungsplatz dienten. So zum Beispiel die Leberose Heide in der Nähe von Cottbus. Heute ist sie ein Naturschutzgebiet. Doch an ihren Grenzen warnen Schilder vor dem Betreten, denn noch immer liegt viel Munition in der Erde. Im Mai 2017 kam es zu einem Großbrand auf einer Fläche von 250 Hektar. Vertreter der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die die Heide betreuen, waren darüber nicht traurig. Denn durch die Kohle kommen Nährstoffe in den Boden, die Vegetation kann sich verjüngen, neue Pflanzen austreiben. Auch Tiere erobern Flächen zurück. Biologen der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus nutzen dies für ihre Forschung. Sie wollen herausfinden, wie schnell auf einem verbrannten Gebiet Insekten zurückkommen. Dafür stellen sie Insektenfallen auf. Julia Beißwinger war dabei.
So, auf dem Boden hier kann man erkennen, dass es mal gebrannt hat. Die Wurzeln sind verkohlt, der Boden ist teilweise noch schwarz. An anderen Stellen kommen Gräser und Heidekraut auch schon wieder raus. Und die Birken und anderen Bäume, die sind nur so bis zu einem Meter hoch verkohlt. Und darüber sind sie nicht verkohlt, weil das ein Flächenbrand war, wo eben nur der Boden verbrannt wurde. Neben mir steht der Biologe Klaus Birkhofer von der BTU Cottbus-Senftenberg. Sie forschen zu den Insekten hier auf dieser Brandfläche.
Genau, in unserer aktuellen Untersuchung hier geht es uns darum zu verstehen, wie schnell kommen welche Insekten wieder zurück auf diese Brandflächen. Und daher haben wir auch sowohl auf den Brandflächen als auch auf den Nicht-Brandflächen Wildschweinkadaver ausgebracht. Das heißt, wir wollen wissen, welche aaszersetzenden Organismen sind relativ schnell wieder da und aktiv, welche sind vielleicht durch den Brand besonders benachteiligt und schauen uns jetzt seit letztem Jahr diese Entwicklung der entsprechenden Insekten an.
An den Kadavern, genau. Und da gehen wir jetzt mal hin.
Gehen wir jetzt hin.
Da hinten sehe ich schon ein Zelt. Genau. Das ist über ein Tierkadaver gespannt. Also ein weißes Zelt, ungefähr so 80 cm hoch, würde ich schätzen.
Das ist also wie ein kleines Iglo-Zelt. Ist an den Seiten in den Boden eingegraben, sodass von außen eigentlich nichts in das Zelt reinkriechen kann. Und hat eine Tür. Und die machen wir jetzt einfach mal auf, würde ich vorschlagen, und gucken mal rein.
Oh, das sieht... Es wird ja gruselig, ehrlich gesagt. Was sind das für Knochen hier? Das sind die Rippen, ja?
Das sind die Rippen.
Okay, und da sieht man ganz viel...
Da sieht man noch einen Huf hier vorne.
Ja, und ganz viel Fell ist auch dabei. Man riecht es kaum. Wahrscheinlich, weil das schon so lange hier jetzt liegt.
Das liegt seit letztem Jahr August und ist schon in einem sehr fortgeschrittenen Verwesungsstadium. Aber man riecht es noch ein bisschen. Es ist immer noch so ein bisschen so ein würziger Geruch. Also war wirklich sehr schnell dieser Abbau der eigentlichen Masse.
Und gefressen haben es dann die Insekten?
Ja, das sind Insekten überwiegend, genau. Da kommen also dann vor allen Dingen ganz spezielle Aaskäfer ins Spiel. Natürlich ganz stark auch Fliegenlarven, im Volksmund oft als Maden bezeichnet. Die haben also letztes Jahr an diesen Kadavern gefressen, haben dann auch sehr oft ihre Eier in den Boden abgelegt. Und das müsste jetzt schlüpfen. Und genau deshalb stehen da jetzt diese Emergenzfallen, die also quasi das abfangen, was aus den Bodenbereichen schlüpft.
Genau, und dann können Sie daran erkennen, welche Tiere hier die Kadaver gefressen haben.
Genau. Ja, in der Mitte des Zeltes ist die sogenannte Bodenfalle. Die ist mit Ethylenglykol gefüllt. Das ist ein Frostschutzmittel, das kennt jeder.
Und die laufenden Insekten, die können in das Glas fallen. Und das, was fliegen kann, das möchte ja meistens zum Licht nach oben. Und oben ist auch noch mal eine Falle angebracht. Ich guck mal da rein. Da ist also ein Netz, das in eine Flasche mündet. Da ist auch ein Frostschutzmittel drin. Wollen Sie mal aufmachen? Dann gucken wir mal rein, was da drin gelandet ist.
Diese kleinen Mücken, die man da jetzt auch noch sieht, diese kleinen Fliegen, jetzt sind da ganz verstärkt drin, bestimmt etliche hundert.
Oh ja.
Diese kleinen Punkte zusätzlich sieht man aber auch.
Unheimlich viele Käfer mit weißem Bauch und schwarzen Rücken.
Das sind Larven, das sind tatsächlich Larven. Wenn man sich das genauer anguckt, dann verfügen die über eine Kopfkapsel. Und ob das jetzt Käferlarven sind, die an Aas fressen, das wird dann die Auswertung im Labor ergeben. Aber man kann sich anhand der Vielzahl der Tiere, die da jetzt drin sind, vorstellen, wie lange es dauert, diese Proben zu bearbeiten. Ne?
Was machen Sie jetzt gerade?
Jetzt bringe ich die Flasche, die neue, die leere, wieder an dem Trichter an. Und in 3 Wochen kommen wir wieder und holen dann diese Flasche ab, die ich jetzt gerade angebracht habe.
Okay, gut. Also jetzt gehen wir mit unseren Fallen zurück zum Auto, weil wir müssen noch zu 5 Standorten. Und es sind jeweils 2 Zelte. 3 auf einer verbrannten Fläche, 3 auf einer unverbrannten Fläche. Da hinten also, war auch noch ein Zelt, das haben jetzt die Kollegen von Klaus Birkhofer schon gemacht.
Finished?
Dann geht's auf zu den nächsten Zelten, da müssen wir mit dem Geländewagen hinfahren. Welchen Abstand haben die Zelte zueinander?
Da auch schon drauf geachtet, dass es 300, 400 Meter Minimum sind.
Okay, dass es weit genug voneinander entfernt genau. ist. So. Also jetzt sind wir hier an der Fläche, wo es nicht gebrannt hat. Und hier sieht man viel Heide wachsen und Birken und Kiefern, die hier natürlich dann auch schön Nadeln und Blätter haben. Auf der anderen Fläche waren das nur noch Gerippe von Bäumen. Da hinten ist schon wieder das Zelt. Hier sieht man den Schädel mit den Unter- und Oberkiefer und die Schnauze von dem Wildschwein hat noch Fell. Der Rest ist nur noch Knochen.
Ja, das ist jetzt interessant. Also wir sind ja jetzt auf einer nicht gebrannten Fläche hier und das Glas ist fast leer. Also wenn wir hier mal reinschauen, wir haben eine Spinne, wir haben einen Käfer, zwei Käfer, so gut wie gar keine Fliegen, ein paar Ameisen, das war's. Das sind so die interessanten Überraschungen. Man hätte jetzt hier erwartet, dass das Glas auch ziemlich voll ist und das ist nichts. Und das ist schon spannend.
Könnte es denn sein, dass der verbrannte Boden einfach für die Insekten interessanter ist?
Ja, das könnte durchaus sein. Das muss man sich jetzt angucken. Wir werden ja über die Insekten, die wir gefangen haben, auch erfahren, welche Habitatansprüche die Larvenstadien haben. Also welchen Boden brauchen die, in welchen Böden leben die, wachsen die heran. Und wenn wir das wissen und verstehen, dann können wir solche Muster, wie wir sie jetzt hier vorfinden, wahrscheinlich ganz gut erklären.
Wie lange werden diese Zelte jetzt noch stehen?
Ja, ich gehe davon aus, dass wir die bis August, September mindestens noch stehen haben. Aber die Unterschiede, wie sich die Gemeinschaften verändern durch den Brand, das erfordert Monate und eventuell Jahre an Bearbeitung.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von WR, WDR und NDR.
Julia Beiswenger besuchte die Lieberoser Heide in der Nähe von Cottbus. Und soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Tetour. Die CD mit dem Titel I Want to Be Kind erschien bei Fairy House Productions. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
The way that we flock, no matter what, follow the flowers until they stop. Bird calls. Laughter and longing, humming. Frailty made up for in chatter and song. Bird calls.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.